Fritz. Podcast.
Theresa Sickert. Trackback.
Die Show mit Internet und so, die hört ihr jetzt hier auf Fritz. Die nächsten 2 Stunden lang werden wir uns mal mit digitaler Gesundheit beschäftigen. Das heißt, wir werden uns als allererstes mit der Quantified Self-Bewegung auseinandersetzen. Also solchen Leuten, die alle möglichen Daten über sich selbst sammeln, eben auch Gesundheitsdaten schauen, zum Beispiel, wie viel am Tag sie so zu Fuß unterwegs sind, wie sich zum Beispiel auch ihr Gewicht verändert, alle solche Dinge. Dann werden wir uns auch mal so ein paar Gesundheitsspiele tatsächlich angucken. Und dann wollen wir zum Schluss auch nochmal klären, ob das eigentlich so ganz unbedenklich ist, wenn wir vielleicht auch gerade mit Apps spielen oder mit Apps etwas machen, die von Krankenkassen betrieben werden. Was passiert denn nämlich eigentlich da mit unseren Daten? Was kann die Krankenkasse denn damit anfangen, wenn wir da eigentlich mit rumspielen? Das wollen wir also hier alles klären, die nächsten 2 Stunden bei Trackback. Bei Trackback haben wir aber auch immer Netzmusik für euch, also solche Musik, die ihr euch kostenlos aus dem Internet ziehen könnt und das Ganze sogar legal. Und da stöbern wir immer so bei Netlabels, die also genau solche Musik eben veröffentlichen. Ein so Netlabel ist zum Beispiel Eardrums Pop. Und wie auch schon der Name sagt, veröffentlichen die so hauptsächlich eben so sanfte Popsongs. Und die haben jetzt gerade wieder 3 neue Compilations draußen, Between Two Waves. The Second Wave ist gerade am Start, also die 2. davon. Es kommt aber bald auch 3. Und das sind wunderschöne Sommer-Soundtracks für euch. Und deswegen spielen wir jetzt mal einen Song da draus, und zwar von Hart Noah, Left Behind. Ich finde, das ist so Musik, da möchte man die ganze Zeit machen. Hart Noah, Left Behind, das Netzmusik heißt, kriegt da zum kostenlosen Download aus dem Netz. Und die Links dazu gibt es in unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Trackback. Trackback ist ja heute kerngesund. Wir kümmern uns die ganze Sendung lang um Themen der digitalen Gesundheit. Es gibt da so eine Bewegung, die das Ganze auf die Spitze treibt. Schritte zählen, Genom entschlüsseln, Stimmung aufzeichnen und so weiter und so fort. Das alles fällt unter die Bezeichnung Quantified Self. Und das meint nichts anderes, als dass ihr euch selbst und euren Körper bzw. eure Körperdaten quantifiziert, also messbar macht. Mit dem Berliner Selbstvermesser Florian Schumacher habe ich per Skype über seine Erfahrung genau damit gesprochen und wollte von ihm wissen, wer steckt denn eigentlich überhaupt hinter dieser Quantified Self-Bewegung? Was sind denn das für Leute?
Ja, im Kern dieser Bewegung sind die Quantified Self-Gruppen, die es auf der ganzen Welt mittlerweile gibt, über 130 Gruppen. Und da treffen sich dann wirklich Leute, die Daten über sich selbst sammeln, tauschen sich aus. Das gibt es auch in Deutschland, in Berlin, Hamburg, Köln und München. Und wichtig ist dabei, dass man wirklich darüber spricht, wie funktioniert so ein Projekt, wenn ich jetzt also Sportler oder Patient bin, was genau kann ich denn messen, um eine Verbesserung zu erzielen und auch, was lernt man daraus, wie macht man das am besten. Und darüber tauschen wir uns aus. Und das ist mittlerweile, also dieses Selbstvermessen ist zu einem Trend geworden, wo man mittlerweile wirklich hunderte von Apps, tausende von Apps schon im App Store findet und natürlich auch Geräte in den Apple Stores und den Telekom Stores. Das ist also mittlerweile wirklich schon in der Gesellschaft sehr weit verbreitet.
Wie bist du denn dazu gekommen?
Ja, ich wollte vor einigen Jahren mich zu mehr Sport motivieren und habe dann solche Apps eingesetzt, mit denen ich einfach protokolliert habe, wie häufig ich Sport gemacht habe. Und das hat mich dann eben auch motiviert, da stärker am Ball zu bleiben. Und ich fand aber auch wirklich dieses Prinzip, dieses Aufzeichnen sehr spannend. Vor Jahren hatte ich mal Tagebuch geschrieben und so ein Self-Tracking ist ja letzten Endes auch ein Dokumentieren in einer sehr einfachen Form, dass man manchmal vielleicht einfach nur in so einer App eincheckt und sagt, ja, ich war heute im Fitnessstudio und hat das dann aber ähnlich wie im Tagebuch eben dokumentiert. Und das Prinzip fand ich so spannend, dass ich dann auch in den letzten Jahren wirklich alle Lebensbereiche sozusagen durchvermessen und getestet habe und mir einfach mal angeschaut habe, wie man solche Tools einsetzen kann. Und in manchen ist es für mich dann persönlich also auch zu einer starken Bereicherung geworden. In anderen Bereichen war es dann eher Interesse und eben auch die Möglichkeit zu verstehen, welche Möglichkeiten gibt es denn da mittlerweile, wenn man sich selber besser kennenlernen möchte.
Jetzt hast du ja gerade von den Vorteilen schon gesprochen. Hat Quantified Self dir insofern was gebracht, dass sich dein Leben auch dadurch verändert hat?
Ja, eins der ersten Tools, das ich verwendet habe, war so ein Schrittzähler. Das mache ich jetzt seit mehr als 3 Jahren, dass ich also wirklich so ein Armband oder auch ein anderes Gerät bei mir trage, das meine Aktivität misst. Und über diese 3 Jahre hat sich bei mir wirklich das Bewegungsausmaß verdoppelt. Also wo ich vielleicht vor 3 Jahren bei 5.000 bis 6.000 Schritten lag, bin ich mittlerweile im Durchschnitt über 10.000 Schritten pro Tag. Ansonsten klappt es jedes Mal wunderbar, wenn ich abnehmen möchte. Meine Waage, die zeichnet das Gewicht auf, speichert das dann, also über den Wi-Fi-Router in meinem Haus, wird das dann in der Datenbank abgelegt und ich sehe dann wirklich jetzt über Jahre hinweg schon die Gewichtskurven jedes Mal zum Jahresende, wie sie nach oben gehen und jedes Mal, wenn ich dann beschließe abzunehmen, erkenne ich dann wirklich grafisch, also durch diese Kurve meinen Erfolg. Das ist besonders motivierend, wenn man dann eine Diät macht und vielleicht auch so ein bisschen entbehrungsreich lebt. Und wenn man dann aber sehr schnell dieses Feedback hat und man sieht vor allem auch so einen Trend, so ein Messwert kann ja mal höher sein, der kann auch mal niedriger sein, das schwankt ja von verschiedenen Faktoren, aber wenn man das so ein bisschen ausmittelt und dann eben sieht, dass der Trend in die richtige Richtung geht, dann kann das extrem motivierend sein, auch bei einer schwierigen Diät am Ball zu bleiben.
Abgesehen von Sport und Ernährung, welche Apps und Geräte benutzt du regelmäßig zur Selbstvermessung?
Also ich habe regelmäßig im Einsatz die Waage, die mein Gewicht aufzeichnet und ein Armband oder das ist in Uhrenform ein Gerät, das meine Bewegung misst, also wie viel ich laufe, gehe und auch Fahrrad fahre und diese Uhr, die misst auch, wie viel ich schlafe und wenn ich schlafe, in welcher Schlafphase ich bin und das sind also die Daten, die jetzt vollautomatisch bei mir gesammelt werden. Dann protokolliere ich noch, was ich mit meiner Arbeitszeit mache, mit dem Kalender und kriege dadurch auch einen Eindruck, für welche Kunden ich eigentlich wie viel mache und kann das so ein bisschen gegenrechnen auch, ob das sozusagen auch meine Einnahmen gerechtfertigt sind für den Aufwand. Und ansonsten sammle ich Stichproben in größeren Abständen, zum Beispiel von meinem Blutzuckerspiegel oder von meinem Blutdruck, von meinen Körperumfängen, also meinem Bizepsumfang und solchen Sachen, einfach um zu sehen, wie sich mein Körper über die Zeit hinweg verändert. Und das reicht dann aber oft wirklich alle 2 Monate aus, um mal den Blutdruck oder sonst irgendwas zu messen und einfach zu schauen, wie ich so unterwegs bin. Auch zum Beispiel mit der Ernährung ist es ja spannend, mal für 1, 2 Tage seine Alltagsernährung mit zu protokollieren und zu schauen, wie viel Kalorien bekomme ich jetzt eigentlich aus Kohlenhydraten, wie viel aus Protein und wie viel aus Fett. Um einfach zu schauen, ist man da ausgeglichen unterwegs, insbesondere wenn man Sport macht, erfährt man dann auch, kriegt man genug Proteine. Und deshalb ist es oft schon wirklich spannend, mit kleinen Stichproben zu arbeiten, um was über sich zu lernen.
Wenn ihr also jetzt auch ein bisschen Lust bekommen habt auf Selbstvermessung und Optimierung, dann könnt ihr mal zu so einem Quantified Self-Treffen gehen und da noch ein bisschen mehr erfahren. Passende Links dazu gibt's im Blog zur Sendung und hier geht's gleich nochmal weiter mit Florian. Aber erstmal Netzmusik für euch.
Thank you. can never speak to myself again, but I try, I try, I try. Eyes and nose exceptional, but these folks will lie.
Was für ein fetter Song. Und zwar kommt er von Fuck Art, Let's Dance, We're Manacles heißt er. Dieser fantastische Remix ist also kostenlos im Netz. Wenn es euch gefällt, geht mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Denn genau da gibt's dann immer die Links zum Download. Eben haben wir ja schon mit dem Quantified Self-Anhänger Florian Schumacher über eben genau dieses Thema gesprochen. Quantified Self. Wie könnt ihr euch eigentlich selbst vermessen und warum solltet ihr das eigentlich tun? Aus diversen Apps, zum Beispiel den Fitness-Apps, kommt dann ja so einiges an Daten zusammen. Und deswegen wollte ich von Florian einmal wissen, ob er dann auch wirklich so diszipliniert ist, diese ganzen Datenberge auch auszuwerten.
Ne, also für mich ist das Quantified Self ein Mittel zur Selbsterkenntnis. Das heißt, oft kriege ich schon direkt ein Feedback, wenn ich auf die Uhr schaue, dann zeigt die mir schon an, ob ich viel gelaufen bin oder wenig oder vielleicht ist es dann auch schon ins Gefühl übergegangen. Also oft reicht wirklich so ein ganz grober Blick. Man braucht nicht sehr viel Zeit investieren, um zu verstehen, was man daraus lernen kann. Es gibt natürlich auch Bereiche, wo man in einen Themenkomplex stärker einbringen möchte und dann wirklich genau nachverfolgt, wie sind die Werte und versucht auch zu verstehen, warum verändert sich jetzt was in einer gewissen Art und Weise. Und das mache ich jetzt persönlich immer nur, wenn ich ein Ziel habe, ob das jetzt Abnehmen ist oder im Sport irgendwelche Erfolge zu erzielen, dann mache ich sowas temporär, dass ich mir für ein paar Wochen dann vielleicht gewisse Werte genauer anschaue. Also nicht alle, die ich erfasse, sondern eben nur die da mit dem Ziel verknüpft sind.
Meine persönliche Vorstellung ist ja, dass durch die Selbstvermessung so ein bisschen der eigene Zauber verloren geht. Also inwieweit entmystifiziert das eigene Wissen darüber, wie effektiv und effizient man lebt, auch den eigenen Körper?
Naja, um jetzt wirklich so tief vorzudringen, hat man schon sehr, sehr hohen Aufwand. Also da muss man sich ja über Jahre hinweg mit sich selber, mit der Biochemie und mit allen möglichen Dingen auseinandersetzen. Ich glaube, man kann in vielen kleinen Bereichen sozusagen so eine Entmystifizierung erreichen. Und das finde ich dann eigentlich auch meist positiv, weil oft ist es ja so eine Unwissenheit über sich selber. Da hat man vielleicht negative Gewohnheiten oder schätzt sich selber falsch ein. Und eigentlich ist das meistens dann so eine Art Bewusstsein, das entsteht, das den Menschen hilft, bessere Entscheidungen zu treffen und auch wirklich kompetenter zu sein in Bezug auf das Selbstmanagement. Und insofern finde ich nicht, dass da irgendwie der Zauber des Lebens verloren geht, sondern dass man eigentlich nur selber mehr Kontrolle gewinnt und eben effizienter agieren kann.
Würdest du sagen, dass du gesünder bist, seitdem du dich mit Quantified Self beschäftigst?
Ja, auf jeden Fall bin ich dadurch gesünder geworden. Ich habe natürlich auch einen Antrieb bekommen, mich mit Ernährung auseinanderzusetzen und bin jetzt mittlerweile sozusagen zu meinem eigenen Ernährungsexperten geworden. Und das hat mir natürlich auch geholfen, dann viele positive Gewohnheiten in meinem Alltag zu entwickeln. Und diese Auseinandersetzung mit den Daten ist ja auch etwas, was einen daran erinnert, dass das ein Thema ist, das einem wichtig ist. Das kann auch immer wieder ein Anreiz sein, dann vielleicht nochmal im Internet ein bisschen Informationen zu suchen nach Rezepten oder nach Ernährungsempfehlungen. Und insofern ist das eine gute Möglichkeit, bei einem Thema am Ball zu bleiben.
Florian ist also durch die Selbstvermessung gesünder und auch fitter geworden. Über seinen Umgang mit Quantified Self podcastet er auch. Und den Link zu diesem Podcast und auch zu Treffen von Quantified Self-Leuten, die findet er in unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und es geht hier auch gleich noch weiter mit Gesundheit. Und zwar wollen wir uns mal Games anschauen, die euch auch gesünder und fitter machen wollen. Aber erstmal das hier.
Fritz Trackback.
Bei Trackback dreht sich ja heute alles um digitale Gesundheit, darum, wie ihr euch und euren Körper selbst vermessen könnt und dadurch eure Motivation zum Beispiel für die Sommerfigur steigert. Das funktioniert auch mit Spielen. Es gibt Computerspiele, mit denen ihr euch fit halten könnt. Bestes Beispiel vielleicht die Sportspiele der Wii. Aber es gibt auch Spiele, die speziell für die Medizin entwickelt worden sind und sogar an Kliniken zum Einsatz kommen, zum Beispiel in der Reha oder bei Lernschwächen, solchen Sachen. Und über solche Serious Games for Health habe ich mit dem Kevin Dadaczynski von der Leuphana-Uni in Lüneburg gesprochen und wollte von ihm wissen, in welchen Bereichen jetzt genau, also Health Games in der Medizin, so zum Einsatz kommen.
Die Spiele kommen in allen Bereichen des Gesundheitswesens zum Einsatz. Das heißt, sie entspannen sich von der Prävention über die Kuration, Therapie bis hin zur Rehabilitation. Das heißt, sie werden sowohl bei Gesunden eingesetzt, als auch bei Personen, die bestimmte Krankheit haben, als auch bei jenen, die bereits eine Krankheit durchlaufen haben, das heißt bereits behandelt worden und jetzt sich in einer Rehabilitationsphase befinden.
Kannst du für die unterschiedlichen Bereiche mal so Beispiele geben, wie so ein Spiel da aussehen könnte?
Also wir können ja mal direkt anfangen mit dem Bereich der Kuration Therapie. Hier gibt es ein ganz bekanntes, traditionelles Spiel, das heißt Remission. Das ist eines der ersten erfolgreichen Videospiele zur Therapiebegleitung von an Krebs erkrankten Kindern. Und hier schlüpft der Spieler in die Rolle eines Avatars und kämpft vergleichbar mit einem Ego-Shooter und bewaffnet mit verschiedenen Medikamenten gegen Krebszellen oder mit Bakterien, die im Rahmen der Krebserkrankung her relevant sind. Und hier ließen sich ganz deutliche Wissensgewinne erzielen. Das heißt, die Kinder konnten nach Durchlaufen dieses Spiels mehr über ihre Krankheit erfahren, konnten auch besser verstehen, welche Behandlung hier relevant ist. Und das führte im Gegenzug dazu, dass die Compliance gesteigert werden konnte. Das heißt, die Kinder wiesen eine höhere Bereitschaft auf, den Anweisungen des Arztes Folge zu leisten oder auch die Medikamente regelmäßig einzunehmen. Ein ganz anderer Bereich wäre zum Beispiel der Bereich Prävention und Gesundheitsförderung. Das kennen wir wahrscheinlich alle, das sind zum Beispiel die vielen Apps, die wir in den einzelnen Stores runterladen können, zum Beispiel die Fitness-Apps. Das sind keine richtigen Spiele, aber diese weisen doch zentrale Elemente, Spielelemente auf. Ich werde zum Beispiel belohnt, wenn ich eine bestimmte Strecke gelaufen bin, kriege dafür Punkte, kann bestimmte Level durchwandern. Das ist das, was wir im Fachbereich so als gamifiziert beschreiben. Das heißt, hier steht nicht das Spiel als Videospiel im Vordergrund, aber bestimmte Belohnungsmechanismen, die mich motivieren sollen, weiter dran zu bleiben an meinem Fitnessziel.
In welchem Verhältnis stehen denn bei solchen Spielen der Fitness- und der Unterhaltungsaspekt? Was ist also wichtiger, dass ich gut unterhalten werde und deswegen am Ball bleibe oder dass vorrangig also das Fitnessziel im Vordergrund steht oder das Gesundheitsziel und dann so ein bisschen Unterhaltung vielleicht auch noch dabei ist?
Wir sagen immer, ein gutes Health Game braucht eine Balance zwischen der Unterhaltung und der Gesundheitsbotschaft. Man muss sich das wie so eine Waage vorstellen und steht zum Beispiel die Gesundheitsbotschaft im Vordergrund im Sinne einer, sagen wir mal, einer pädagogischen Botschaft, dann wird das Spiel ganz schnell als langweilig erlebt. Und im Gegenzug dazu würde der Unterhaltungscharakter im Vordergrund stehen, dann geht die Gesundheitsbotschaft dahinter ganz schnell verloren und dann kommt das Spiel eigentlich zur reinen Daddelei. Das heißt, die große Herausforderung besteht darin, beides in einem ausgeglichenen Verhältnis zu behalten. Immer die Botschaft im Hintergrund zu halten, aber genug Unterhaltung zu bieten, dass derjenige auch im Ball bleibt und das Spiel spielt.
Ist es denn so, dass durch gerade diesen Unterhaltungsaspekt, also Therapien mit digitalen Spielen sogar noch ein bisschen erfolgreicher sind, weil sie vielleicht etwas motivierender sind als eine ganz herkömmliche Therapie?
Das zeigt sich in der Tat. Also was den Motivationsfaktor angeht, so sehen wir in der Tat, dass wenn man spielebasierte Lösungen verwendet, dass die Patienten zum Beispiel auch in der Rehabilitation sehr viel stärker bereit sind, zum Beispiel ein Rehabilitationsangebot zu Hause auch umzusetzen. Also vorhin sagtest du ja, das ist ja die Wie. Es gibt auch im Rehabilitationsbereich Wie-Angebote. Und jetzt zeigte sich in einer Evaluation im Vergleich mit ganz herkömmlichem Stepper, dass die Leute, die das Wie-Spiel spielten, eine höhere Motivation aufwiesen, auch langfristig am Ball zu bleiben. Wohingegen die Stepper-Variante doch als, sagen wir mal, relativ dröge und langweilig empfunden wurde. Nichtsdestotrotz wäre ich vorsichtig zu sagen, dass solche spielebasierte Lösungen eine gänzliche Alternative zu therapeutischen Angeboten, also zu typischen traditionellen Face-to-Face-Angeboten darstellen. Sie können aber durchaus eine relevante Erweiterung oder eine Therapiebegleitung darstellen. Wir wissen zum Beispiel, dass gerade in der psychiatrischen Versorgung von Kindern, und da gibt es ja auch Spielelösungen, dass in der psychiatrischen Versorgung durchaus Versorgungsdefizite bestehen. Und hier könnten Spiele bis zu dem Zeitpunkt, bis das Kind also einen Therapieplatz erhält, durchaus eine Therapieüberbrückung bieten, um vielleicht Chronifizierung vorzubeugen.
Werden wir in Zukunft vielleicht etwas mehr solche Gesundheitsspiele spielen? Weil, wenn ich mir vorstelle, es gibt ja schon so viel Entertainment-Angebot. Das konkurriert ja dann noch irgendwie mit Fernsehen, mit Radio, mit anderen Spielen, die vielleicht nichts mit Gesundheit zu tun haben. Können sich da trotzdem Gesundheitsspiele durchsetzen?
Ich bin mir ganz sicher, dass spielerische Ansätze in Zukunft durchaus noch eine viel größere Rolle spielen. Und ich denke, dass durch den zunehmenden technischen Fortschritt es in Zukunft möglich sein wird, gesundheitsbezogene Daten, die zum Beispiel mit Tracking-Ansätzen erfasst werden, zum Beispiel das eigene Fitness, der eigene Fitnesslevel, dass man diese Daten sinnvoll miteinander zu ganzen Gesundheitsprofilen verknüpfen kann. Da stellt sich natürlich auch ganz schnell die Frage des Datenschutzes, insbesondere wenn Daten zwischen dem Nutzer und Versorgungseinrichtungen ausgetauscht werden. Grundsätzlich sehe ich ein sehr hohes Potenzial im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung. Und da finden wir auch mittlerweile die ganzen Apps, die Tracking-Apps, die Ernährungs-Apps etc. Das ist deshalb der Fall, weil der gesamte Gesundheitsförderungs- und Präventionsmarkt ja sowas wie so ein Selbstzahlermarkt ist. Das heißt, er ist nicht kassenfinanziert. Im Bereich Therapie ist es hingegen umgekehrt. Hier haben wir es mit einem kassenfinanzierten Markt zu tun. Das heißt, wenn die Spiele zukünftig in der Lage sind, sich Teil des kassenfinanzierten Regelangebotes zu werden, dann bin ich mir ganz sicher, dass diese Spiele sehr viel häufiger auch im ganz normalen kassenfinanzierten Regelbetrieb eingesetzt werden.
Und darüber, was die Krankenkassen jetzt schon und auch in Zukunft mit euren Gesundheitsdaten so anfangen können, darüber sprechen wir gleich. Im Ausland übrigens, zum Beispiel in den USA, ist man schon deutlich weiter mit dem Einsatz von Spielen in der Medizin und auch in der Entwicklung von Gesundheitsspielen für den Alltag. So ein Health Game, das ihr auch zu Hause bequem per App spielen könnt, das schauen wir uns gleich mal genauer an, und zwar Zombies Run.
Thank you.
Gridline mit Stole von einer Platte, die Videogame heißt. Und es liegt daran, dass alle Songs, die auf dieser Platte wunderbarer Netzmusik drauf sind, von Videospielen inspiriert sind. Wir sind auf jeden Fall schon mal total begeistert, haben deswegen auch diese Platte schon häufiger hier bei Trackback empfohlen. Und deswegen solltet ihr einfach mal ins Blog zur Sendung gehen. Trackback.fritz.de, denn da gibt's auch einen Link dazu, wo ihr dann also dieses wunderbare Album überhaupt runterladen könnt. Fritz Trackback. Wenn ihr normalerweise eher so faule Säcke seid und euch nicht einfach mal so zum Laufen rausbewegen könnt, dann haben wir jetzt vielleicht die Lösung für euch. Health Games. Das sind unter anderem Apps, die euch dann zum Beispiel auf spielerische Art und Weise eben also das Laufen schmackhaft machen sollen. So eine App wäre zum Beispiel Zombies Run 3 und unsere Radiofritzen Chris Guse und Claudi Kamit, die haben sie für euch getestet.
Es geht darum, dass ihr auf eurem Smartphone das installiert. Das ist so eine Art Spiel und das soll euch beim Joggen unterstützen. Wir können es ja mal anmachen, ja? Also ich habe es ja gestern gemacht. Ich bin übrigens gestern überhaupt zum ersten Mal seit... Ich war noch nie richtig joggen. So, was wir da hören ist, das ist so eine Art Hörspiel, was sich entwickelt mit der Art und Weise, wie man läuft. Also ob man schneller läuft oder langsamer läuft, entwickelt sich da eine Geschichte mit Zombies, die einen verfolgen. Und man muss von diesen Zombies weglaufen. Klingt ja eigentlich erstmal ganz spannend. Soll ich mal gleich mit meinem Fazit rausrücken?
Bitte?
Das ist total lame. Also, ich bin ja Spielen prinzipiell zugetan, ja. Ich mag ja Spielen und so weiter. Aber irgendwie finde ich es total albern. Es geht ja darum, dass man irgendwie angespornt wird zu laufen. Und ich finde es albern, weil man es gibt natürlich keine Zombies. Okay? Es laufen nicht Zombies hinter dir her. Also du siehst auf deinem Handy, siehst du ein Cartoon mit einem Zombie und es sagt, du musst schneller laufen, dein Zombie kommt.
Muss man dann die ganze Zeit auf das Handy gucken?
Nee, du kannst mit Kopfhörern und du hörst ja deine Mucke dazu, die du hören willst, das spornt dich ja schon mal an, aber dann kommen halt immer so News rein, dass irgendwelche Zombies jetzt. Und das finde ich ja schon okay, das finde ich ja schon cool, gerade als Mann, dass der Auftrag ist, die Welt zu retten. Dagegen habe ich ja erstmal nichts. Das ist ja jetzt, das mache ich gerne. Mhm. Aber nicht auf diese Art und Weise. Also ich habe es ja wirklich ernsthaft für euch jetzt getestet, um mir zu überlegen, ob einem das hilft, fitter zu werden. Und da finde ich, no, not. Finde ich, ist eine Spielerei.
Ist es gruselig?
Natürlich ist es nicht gruselig. Man läuft am Cottbusser Damm lang und läuft am Döner vorbei. Huhu, die Zombies kommen. Ja, vielleicht da am Döner stehen sie vielleicht, weil die da gerade saufen oder so. Aber an sich läuft man nicht schneller, weil es da im App ist. Also insofern finde ich, ist es sowas. Ich finde, also das ist so ein klassischer Fall, gibt es ja oft bei Apps. Man hört es und denkt, es ist eigentlich eine nette Idee. Aber ist halt nicht gut.
Chris hat also Zombies Run nicht so ganz überzeugt. In den App-Bewertungen liest sich das aber ganz anders. Da sind die Leute total begeistert von diesem Laufspiel. Am besten, ihr probiert es also einfach mal selber aus. Die App kostet aber auch ein bisschen was, ungefähr 3,60 Euro im Play und auch im App Store. Was für mich ja sehr, sehr gut funktioniert hat, um mich so ein bisschen mehr zu bewegen und zu motivieren. Das sind Fitness-Tracker. Die Dinger zeichnen also unter anderem auf, wie viele Schritte ihr am Tag macht, was ihr für eine Strecke so zurücklegt und so weiter. Ich habe da auch so ein Ding getestet, und zwar den Fitness-Tracker von Withings. Pulse O2 heißt er. Und wenn er ins Blog zur Sendung geht, trackpack.fritz.de ist die Adresse dahin, dann findet ihr auch nochmal den Test dazu zum Nachlesen. Ich finde, Geigen muss man ja mögen, ne? Aber ansonsten klingt der Sound ja ziemlich fett und es gibt noch ziemlich viele andere fette Songs auf dem Album Little Smartphone People von den Speed Kicks. Eben habt ihr sie gerade gehört. Ein Selfie at the Zoo ist Netzmusik, heißt, gibt's kostenlos zum Download und den Link zu diesem Album Little Smartphone People findet ihr in unserem Blog. Bei Trackback geht es ja heute schon die ganze Zeit um die digitale Selbstvermessung und digitale Gesundheit. Fitness-Tracker zeichnen eure Aktivität auf, Fitness-Apps überwachen euren Trainingsfortschritt und so weiter und so fort. Auch einige Krankenkassen haben ja eigene Fitness-Apps am Start. Und wenn ihr euch viel Sport betätigt, dann gibt es zum Beispiel Boni von der Krankenkasse. Soweit, so super. Aber was ist eigentlich, wenn ich jetzt die totale Fitnesslusche bin? Was für Konsequenzen könnte das jetzt zum Beispiel bei der Krankenkasse haben? Über dieses Zusammenspiel von Daten und Krankenkassen habe ich mit Lena Simon vom Datenschutzverein Digital Courage gesprochen und wollte als erstes mal wissen, welche Daten werden denn überhaupt von solchen Krankenkassen-Apps erhoben?
Na, das ist ganz unterschiedlich und hängt natürlich vom Einsatz dieser App ab. Also das geht von Diagnosen, Gesundheitszuständen, über Impfdaten, auch Ortsangaben, wo sich die Nutzerinnen und Nutzer gerade aufhalten, Urlaubsziele, Gehälter, Termine, berufliche Pläne, Kaufverhalten, also da, die Palette, die ist da schon ganz schön groß, Bewegungsverhalten, Körpereigenschaften. Das hängt einfach natürlich davon ab, worum es in der App genau geht. Sowas ändert sich natürlich auch, die Apps verändern sich auch. Und deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, prinzipiell sammelt die App natürlich alles, was anfällt und möglicherweise auch darüber hinaus. Es gibt ja diese Permissions, Einverständniserklärungen sozusagen, die ich geben muss, damit ich die App überhaupt installieren darf. Und da sollte man auch nochmal ganz genau hinschauen, ob die nicht sogar noch Zugriff aufs Telefonbuch oder andere sensible Geschichten haben will. Prinzipiell sind diese Permissions ja meistens sehr breit formuliert und da lässt sich tatsächlich nicht sehr gut nachvollziehen, welche Daten davon jetzt eigentlich weitergegeben werden und welche nicht.
Das ist ja tatsächlich ein ganzer dicker, großer Berg an Daten, den du da aufgezählt hast. Was habe ich denn für Vorteile davon, wenn ich dann schon der Krankenkasse unter Umständen so viele meiner Daten schenke?
Es handelt sich schon um sehr praktische Anwendungen. Also das hängt eben davon ab. Zum Beispiel gibt es einen Ozonrechner, der mir sagt, wie lange ich in der Sonne sein kann. Da kann ich dann also sozusagen meinen Hauttypen eingeben und wo ich gerade bin. Und der kann dann auch anhand von Ozondaten errechnen, wie lange ich mich jetzt maximal in der Sonne aufhalten sollte. Es gibt einen Gehaltsrechner, bei dem ich quasi meine Daten eingeben kann und dann sehen kann, wie viel wird denn da eigentlich netto bei rauskommen. Es gibt natürlich so Fitness-Sachen, wo ich sozusagen für mich meinen eigenen Fitnessplan beobachten kann und ja auch Rückmeldung kriege, wie da meine Steigerungen zum Beispiel sind. Aber es gibt zum Beispiel auch für Eltern jetzt Impferinnerungen für die Kinder. Also die Funktionen dabei, die sind schon sehr nützlich und auch so, dass man sich eigentlich denken würde, in einer gesunden Gesellschaft wäre es eigentlich schön, wenn viele Menschen solche Funktionen zur Verfügung hätten und nutzen würden, weil die tatsächlich ja auch was dazu beitragen können, dass wir uns ein bisschen gesünder in der Welt bewegen.
Aber angenommen, ich bin jetzt vielleicht eben nicht so gesund unterwegs und gerade meine Fitness-App zeigt jetzt zum Beispiel, ich bin 20 Jahre alt, aber so fit wie ein Rentner. Was würde meine Krankenkasse unter Umständen daraus für Konsequenzen ziehen?
Zunächst erstmal gar keine, weil ein korrekter Gebrauch dieser Apps kann ja nicht überprüft werden. Also ich könnte sowohl einfach totalen Quark eingeben so und mich kränker oder ungesünder machen, als ich eigentlich bin, als auch natürlich, wenn ich sehr krank bin, diese App führen und so, als würde ich jeden Tag Sport machen. Und daraus kann die Krankenkasse ja jetzt noch nicht wirklich viel ablesen. Es ist allerdings so, dass ja die meisten Menschen diese Daten nicht produzieren, um die Krankenkasse in die Irre zu führen, sondern tatsächlich, weil sie den Dienst nutzen wollen und dabei natürlich arglos eine Menge Daten produzieren. Und was damit wiederum in der Zukunft passiert, ob zum Beispiel diese Daten in 10 Jahren dann dazu herangezogen werden, wenn dann die Entscheidung fällt, ob ich jetzt Zahnersatz bekomme oder nicht, das steht natürlich auf einem Blatt, was wir heute überhaupt nicht einschätzen können. Und das ist auch die große Gefahr von großen Datenansammlungen, dass wir einfach überhaupt nicht wissen, in wessen Hände in der Zukunft diese ganzen Mengen an Daten geraten und mit was für Algorithmen, mit wie starken, mächtigen Computerprogrammen diese Daten später auch nochmal auswertbar sind. Und da ist es auf jeden Fall zu erwarten, dass Krankenkassen da sanft uns heranführen, auch zu akzeptieren, dass sie mit diesen Daten auch was machen. Das heißt, es könnte zum Beispiel so aussehen, dass es zuerst mal einen preiswerteren Tarif gibt für Menschen, die diese App benutzen. Und langfristig würde das dann natürlich zu einer Benachteiligung derer führen, die eben sagen, ich lehne das ab, ich möchte diese Datenweitergabe nicht praktizieren. Die müssten dann in dem teureren Tarif bleiben. Und dass sowas passiert, das sehen wir eben an Beispielen wie zum Beispiel bei Payback, wo es genauso läuft, dass am Anfang eben erst ein kleiner Vorteil für das Herausgeben von Daten verkauft wird und irgendwann dreht sich das Ganze dann und dann wird es eben für denjenigen, der das nicht möchte, zum großen Nachteil.
Also heißt, wer nicht seine Daten rausgibt, für den wird es am Ende teuer. Das ist zumindest die Befürchtung von Datenschützerinnen wie Lena Simon. Auch wenn diese gesammelten Gesundheitsdaten euch durchaus helfen können, eure Gesundheit zu verbessern. Denkbar ist auch, dass sich aufgrund der Daten aus den Krankenkassen-Apps spezielle Tarife ergeben. Ein bisschen mehr noch zu diesem spannenden Thema gibt's auch in Form von ein paar Links auf trackback.fritz.de. The Easton Alices, She Dreams of Murder. Und die haben sich einiges vorgenommen. Die wollen nämlich zum einen die Konzerthallen dieser Welt erobern, aber natürlich auch die Clubs von Kanada aus. Wie macht man das am besten? Ja klar, man nimmt einfach ein bisschen Rock, packt noch Elektro dazu, schüttelt das Ganze ein bisschen durch. Damit bekommt man zumindest keinen Preis für Innovation. Aber die machen die Sache ganz gut. Ins Radio haben sie es auf jeden Fall schon mal geschafft. Die Songs gibt's auch noch für umsonst im Netz. Kriegt ihr also alles auf trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Schaffen es jede Woche ein paar Links, von denen wir glauben, die könnten auch für euch ganz spannend sein. Mit dabei in dieser Woche Datensparsamkeit, dann endlich mal ein bisschen ruhigeres Facebook und natürlich unser aller Lieblingsthema, es geht mal wieder um die NSA. Wayne Schlegel hat die Infos.
Der NSA-Überwachungsskandal ist in Deutschland immer noch nicht abschließend untersucht. Geht auch gar nicht, berichtet Netzpolitik.org. Laut Angaben des Blogs dürfen deutsche Beamte inklusive der Bundesregierung die von Edward Snowden geleakten Dokumente gar nicht lesen. Tun sie es doch, dann machen sie sich strafbar. Wie ihr in Zukunft so vor Spionage aus dem Ausland geschützt werden könnt, bleibt damit weiterhin offen. Dafür könnt ihr euch aber vor der Nachrichtenflut in eurem Facebook-Feed schützen. Wenn ihr das Gefühl habt, mit dem ewigen Scrollen durch die Neuigkeiten verschwendet ihr zu viel Zeit, dann holt euch Quiet Facebook. Das ist ein Style-Sheet für euren Browser, der euch den Newsfeed ausblendet. Der ganze Rest wird euch noch angezeigt und ihr könnt auch weiter wie gewohnt selber posten. Wie ihr das Stylesheet in euren Browser einbetten könnt, steht auf dem Blog von Max Friedrich, dem Programmierer von Quiet Facebook. Wenn ihr nicht nur die vielen sinnlosen Posts auf Facebook vermeiden wollt, sondern auch, dass von euch zu viele Daten auf fremden Servern landen, dann solltet ihr euch die Tipps von Sebastian Mondial bei Zeit Online anschauen. Dort gibt er euch 7 konkrete Beispiele und Ratschläge, wie ihr online datensparsamer unterwegs sein könnt. In sozialen Netzwerken, mit der EC-Karte oder beim Reisen.
Am besten, ihr geht direkt mal in unser Blog. Da stehen nämlich dann nochmal gesammelt alle Linktipps beieinander. Und dann könnt ihr das alles nochmal ganz genau nachlesen. Up to that maximum, tatted up from head to toe, take over, NGSQ, are living legends, you already know, forever pay, if you are blind, you still see, I got money to blow, as a matter of fact, when music's back, when I hate like you, I like Kodo, like Ocho, Cinco, the motto is living, my polo, and snap back, got swag, not forgiven, listen to the vision, eyes glued to the mission, ambitions, prescription to define my definition, so prescribe. Flight on cloud nine, it's my time to shine on the limelight. No slight work, I take over. That is all I know. Shoot 'em out like Scarface, but all you do is flow. 11 years in the industry, time to take my crown. Can't back down, it's the way to take my town. East Tacoma 6 in my soul while we make it. Beat my competition, watch the throne as we break. From Tacoma 6 back to Aspen Hill, veteran and all my niggas are real. We bagging them up, tagging them, sending them right back to wherever the fuck you came from. Your business ain't shit, kid, take it elsewhere. We hard hitters and your whiffle bat don't work here. Strike them out and I shut it down, I steal the show. Y'all lit the fuse, now I'm about to blow. Try to turn me off, but I got the glow. When I'm in my zone, unpredictable. We on here, hustling the flow. We running, y'all can't even breathe no more. It's funny how everyone thinks they the shit. When they come and they test, they can't handle my blows. G-forces, air forces, stomping on your man's corpses. Lambos, I pimp them out. Suicide doors, no top Porsches. My bitch, yo man's bitch in my crib. They play your music, we cheer for a chance to sit on top of my dick. I'm fresh out with the tax still on. Fuck a bull, I'm a mastodon. I rape and pillage the tracks I'm on. Turn my shit up to the maximum. Making them feel it across the globe. Let it be known in the streets of McCall. We taking over, ain't no joke. We're Josue, untouchable. CM, aka Creative, kommt aus New York und zwar in einem Viertel, wo es so richtig heiß hergeht mit Drogen, Verbrechen und so weiter. Und dementsprechend weiß der absolut, wovon er redet, wenn er sagt, er macht Ghetto Music. Hat als Rapper angefangen, mittlerweile produziert er auch seine Beats alle selber und baut auch bei anderen mal gerne so ein bisschen mit an den Songs rum. Haut also in Sachen Hip-Hop mittlerweile ganz schön auf die Kacke und sorgt vor allen Dingen immer mit Rap-Platten beim Netlabel Block Sonic für Nachschub. Und dementsprechend solltet ihr euch da einfach mal ein bisschen vergnügen, wenn ihr Rap-Fans seid. Den Link zu seinem Album und zum Netlabel-Blog Sonic findet ihr bei uns im Blog.
Fritz Trackpick. Blogger.
Wir stellen euch ja hier jede Woche bei Trackback einen Blogger und seinen Blog vor. Und manchmal kommt da auch nicht unbedingt ein Blogger bei vor, sondern es wird auch ein Vlogger. Also Leute, die Videos machen. Und zwar war letzte Woche hier Jan Hegenberg zu Gast. Der Graslutscher heißt er. Der macht zwar wiederum Blog, wollte aber diesmal ein bisschen was anderes haben und hat uns deswegen das hier empfohlen.
Ja, was ganz toll wäre, wenn ihr den YouTube-Channel vom Artgenossen vorstellen könntet. Das ist jemand, den ich auch über Facebook kenne. Das ist Patrick Schönfeld, der auch hauptsächlich, oder ich glaube sogar nur ausschließlich über vegane Themen halt kleine, kurze Videos dreht und darin auch so die typischen Vorurteile sehr kurzweilig und auch meistens ein Ticken sarkastisch behandelt.
Endlich mal ein YouTuber. Ich habe lange darauf gewartet und ich freue mich sehr, ihn jetzt hier begrüßen zu dürfen. Hallo Patrick.
Hallo, ich grüße dich. Schön, Hallo. Dass ich online bin.
Du hast ja einen YouTube-Channel, wurde auch schon gesagt, da geht es um Veganismus.
Richtig.
Und ich würde sagen, es geht auch viel um Aufklärung tatsächlich. Und die ganzen Fragen, die du da so beantwortest, sind das genau die dir eigentlich immer ständig gestellt werden?
Ja, leider. Und zwar habe ich eine ziemlich lange Liste davon. Also die ist jetzt mit unerledigten Sachen noch ungefähr dreistellig.
Wow.
Aber es sind wirklich die Sachen, die immer wieder kommen. Und wo man sich einfach immer wieder in Diskussionen verstrickt, wo man immer wieder dasselbe erzählt, wo ich mir gedacht habe, irgendwie muss ich da anders rangehen, dass ich mich nicht ständig wiederhole und dass vielleicht andere auch noch was davon haben. Und da habe ich eben diese ganzen Standardargumente, Vorwürfe, was auch immer es sind, mir mal aufgeschrieben und habe das gesammelt und habe dann mir zur Aufgabe gemacht, quasi zur Aufklärung, wie du sagtest, auch so zu jedem ein knackiges, kurzes Video zu machen.
Und was war bislang so die häufigste Frage? Kannst du das sagen?
Oh, das ist ganz schwierig, aber was wirklich ganz, ganz häufig kommt, ist das, was ich auch als erstes gemacht habe, das ist das, was wir gerne das Löwenargument nennen. Zum Beispiel, was habt ihr gegen Fleisch fressen? Wieso darf der Mensch kein Fleisch essen? Der Löwe darf das ja auch, also dürfen jetzt bitte in Anführungszeichen. Und das ist eins, was ganz, ganz häufig kommt und das habe ich mir dann gleich als erstes mal vorgenommen. Aber es gibt wirklich ganz viele, die immer wieder kommen. Also der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen, der Mensch hat ein großes Gehirn durch Fleisch essen. Lauter solche Sachen, wenn jetzt plötzlich alle vegan wären, würde nicht mehr genug Platz zur Verfügung stehen, um die ganzen Pflanzen anzubauen und so weiter und so fort. Und ja, also es ist eine ziemlich lange Liste, aber es wiederholt sich im Grunde alles.
Wenn man sich dann mal so deine Beschreibung anschaut von deinem YouTube-Channel, dann steht da ja drin, Sojafresser, Gutmensch, Öko-Salat-Nazi, der überheblich besser wisst, so eine Art, und große Geltungssucht hat. Sind das so Vorwürfe, die dann auch kommen, so Salat-Nazi und so?
Ja, das hört man leider oft. Also es ist durchaus so, dass auch unschöne Begriffe immer mal wieder fallen, auch wenn man jetzt gar nicht irgendwie besonders aggressiv aufgetreten ist. Und ja, ich versuche einfach damit ein bisschen zu zeigen, dass mir das alles schon bekannt ist, dass man mir diese Sachen nicht jedes Mal in den Kopf knallen muss. Und das versuche ich auch, solche Vorwürfe gleich ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen und das auch ein bisschen als, humorisch zu verkaufen, um nicht ganz so mit dem erhobenen Zeigefinger dann wieder rüberzukommen.
Aber weißt du, was ich mich gefragt habe? Mhm. Also ob tatsächlich die Leute, die jetzt also eben nicht Veganer sind, ob die dann wirklich diese Videos anschauen, aber an die sollen sich ja eigentlich diese Videos richten. Ich würde aber denken, wer Salat-Nazi schimpft, der guckt sich kein YouTube-Video zu Veganismus an.
Ist richtig. Also ich bin auch am Überlegen, ob ich wirklich diese Beschreibung nicht nochmal ändere, dass vielleicht ein bisschen was Neutraleres reinkommt. Aber grundsätzlich habe ich natürlich mir genau dieselben Gedanken gemacht und deshalb sind zum Beispiel die Titel dieser ganzen Videos, die beginnen ja alle mit Hey Veganer und dann eben dieses entsprechende Argument, also Hey Veganer, ihr seid missionarisch oder sowas. Und das ist ja Absicht, dass das aus dem Titel nicht schon klar rauszulesen ist, aber es ist natürlich so, dass die Videos vor allem von Veganen erstmal gesehen werden, weil das sind die Leute, die ich dann als quasi als Abonnenten habe. Und von daher an den Titeln selber sieht man es nicht. Also man merkt das auch dadurch, dass ich oftmals ist falsch. Also gelegentlich kommt dann auch mal ein Veganer, der den Titel gelesen hat und mir dann lang und breit drunter schreibt, warum ich mit diesem Argument Unrecht habe. Weil er glaubt, ich vertrete diese Meinung, die im Titel dann quasi beschrieben ist.
Ach toll, nur den Titel gelesen und nicht mal Video geguckt,
ja? Genau. Also es kommt vor, es ist selten, aber es passiert. Aber das zeigt mir eigentlich, dass die Idee dahinter funktioniert, dass man aus dem Titel jetzt nicht unbedingt meine Position dazu erkennen kann, damit es auch genügend andere Leute angucken. Aber ja, es stimmt, das ist vielleicht ein bisschen abschreckend, die Beschreibung, aber die ist auch auf YouTube jetzt nicht unbedingt das Erste, was man sieht.
Mhm. Bislang erscheinen die Videos ja noch in relativ großem Abstand zueinander.
Ja.
Hättest du Lust, das ganze Thema Veganismus und auch den YouTube-Channel eigentlich noch ein bisschen größer vielleicht aufzuziehen?
Vielleicht, also ich sag mal so, ich mache das ja alles mehr oder weniger alleine und es ist mit ziemlich viel Aufwand verbunden. Also ich habe jetzt mir gerade einen neuen Hintergrund angeschafft, also so ein Leinwandrollo. Das ist nicht mehr so ganz tristem Grau, dann ist es ein neutrales Weiß, mal sehen. Dann sehe ich auch nicht mehr ganz so unterernährt aus, wie es mir immer wieder gesagt wird, hoffe ich jedenfalls, durch ein bisschen andere Lichtsetzung. ja, aber ich würde das gern öfters machen, nur leider ist es auch zeitlich ein bisschen eingeschränkt, aber ich versuche mich zunehmend da immer so ein bisschen zu automatisieren und mir verschiedene Sachen irgendwie so besser zurechtzulegen und dass die Abstände ein bisschen größer werden. Aber es ist nicht ganz einfach, weil ich auch die Skripte vorher schreibe und die gerne nochmal gegenlesen lasse, ob da nicht irgendwelche kompletter Mist drin ist. Und von daher ist das immer ein bisschen zeitaufwendig, weil ich auch das ganze Equipment aufbauen muss und die Videos schneiden, bearbeiten, nachbearbeiten und so.
Okay.
Aber ich hoffe, ich kann das alles noch ein bisschen straffen, um dann, eigentlich habe ich mir vorgenommen, so mindestens einmal die Woche eins, bis jetzt sind es eher, naja, einmal im Monat, ein bis zwei Videos maximal. Das versuche ich auf jeden Fall noch zu intensivieren. Also ich,
ich schicke jetzt mal alle Hörer einfach auf deinen YouTube-Channel. Die müssen jetzt überprüfen, gerne, ob du das jede Woche machst. Und ansonsten sollen die dir auf die Finger hauen und in die Kommentare schreiben, dass du jetzt unbedingt mehr machen musst. So.
Ja, gern. Das, also ich höre es ja immer schon, aber ich habe es zeitlich jetzt nicht ganz so zur Verfügung. Und von daher, ich gebe mir Mühe.
Okay. Wo wir beim Thema Zeit sind, jetzt geht's zack, zack, zack in die nächste Runde. Und zwar in die Kurzfragerunde. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Der oder das Blog?
Der Blog.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus, sonst was Accounts hast du insgesamt?
Vier, glaube ich. Etwa vier, ja.
Hardcore oder Casual Gamer?
Casual.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Oh, Kontext. Verschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Videos später nochmal siehst?
Gute Frage und nicht schnell zu beantworten. Ich denke mir, oh Gott, hoffentlich ist das nicht so albern, wie ich es mir vorstelle. Aber die Reaktionen sind auch meist sehr positiv, was mich dann wieder ein bisschen beruhigt. Und ich denke jedes Mal, oh Gott, hoffentlich ist da nicht irgendein ganz dummer Denkfehler drin. Und was hätte man noch besser machen können? Aber ja, grundsätzlich bin ich beim Schneiden, muss ich mir die schon 5 bis 10 Mal angucken. Irgendwann stellt man sich die Frage nicht mehr.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Google.
Was ist das nächste Blog, Vlog, Podcast, was wir in der nächsten Woche hier vorstellen sollen?
Also ich würde euch ganz sehr den Blog von der begnadeten Mornay Mirastel ans Herz legen. Die Adresse ist samtbassherzschlag.de, ist auch morgen wieder online, ist heute gerade mal offline. Ist zum Teil autobiografisch, sehr sozialkritisch, sehr, sehr humorig geschrieben. Sie ist eine wunderbare Poetry-Slammerin und mit vielen skurrilen Einflüssen und liest sich einfach wunderbar, kann man sehr empfehlen und würde ich auf jeden Fall empfehlen, mal reinzuschauen.
Gibt es noch einen zweiten Vorschlag?
Ja, ich hätte noch einen zweiten, der etwas philosophischer Natur ist. Und zwar der Blog der GBS Schweiz, also die GBS ist Giordano Bruno Stiftung, so eine Art Denkfabrik, philosophisches Gegrübel und so, die sich in Deutschland hauptsächlich einen Namen so ein bisschen durch Religionskritik gemacht hat, aber es steckt halt viel mehr dahinter und das sind vor allem in der Schweiz sehr junge Leute, die sich sehr, sehr viele Sachen auf die Fahne geschrieben haben, also die beschäftigen sich mit Humanismus, mit Transhumanismus, mit Skeptizismus, mit verschiedenen Umweltdingen, auch Veganismus ist ein großes Thema da und also sehr durchaus anspruchsvoll, aber ein sehr spannendes Themengebiet, was die Jungs da abdecken. Kann ich sehr empfehlen.
Okay, da werde ich auf jeden Fall mal raufschauen und dann können wir gespannt sein, was dann nächste Woche hier zu hören ist. Ja, Patrick, gibt es ansonsten noch eine Frage, die ich dir vielleicht noch hätte stellen sollen?
Oh, gute Frage. Ja, du könntest mich fragen, ob ich schon eine Idee fürs nächste Video habe zum Beispiel.
Hast du eine Idee fürs nächste Video?
Ja, ich glaube, also das nächste wird wahrscheinlich, Hitler war auch Vegetarier, weil das eins der ganz häufigen Sachen ist. Und ich leider festgestellt habe, dass das ganz vielen Menschen auch so geht, obwohl ich dieses Thema eigentlich sehr, sehr albern finde.
Hitler muss irgendwie auch immer mal im Internet wieder auftauchen. Du machst eigentlich quasi alles richtig. Gut, okay. Patrick, ich danke dir sehr und wünsche dir einen schönen Abend.
Dir auch.
Tschüss. Ciao.
Yeah. Ich bin immer pleite, aber niemals arm. Ich hab viel zu wenig von dem, wovon viele schon viel zu vieles haben. Dieses Papier in den vielen Farben, bis sie jagen und am liebsten schwarz, grün, gelb oder lila haben. Meine Taschen sind leer. Und wenn sie heute voll sind, sind sie's morgen nicht mehr. Denn ich halt mich nicht fest an etwas, das die Brieftasche füllt, sondern versuch lieber damit meinen Drang nach Leben zu stillen. Und deshalb hab ich viel von dem, wovon viele noch viel zu wenig haben. Lebensjahre gefüllt mit Eskapaden, mit dem Lachen meiner Leute, Bekanntschaften und Tourplakaten. Ich hab dieses Leben aufgefressen, wollte niemals warten. Wenn am Ende nichts mehr von der Kohle übrig ist, ziehe ich kein langes Gesicht, sondern halt ein und prüfe mich. Die Rechnung geht auf, ich mache das hier schon seit Jahren. Ich bin immer pleite, aber niemals arm. Ah, niemals Geld in der Tasche, immer unterwegs. Aber Freunde überall, wohin ich auch gehe. Ich bin broke wie Donald Duck. Ab, 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 aber ein Glückskind. Immer, immer pleite, aber niemals arm. Ich bin immer, immer pleite, aber niemals arm. Ich bin immer, immer pleite, aber niemals arm. Ich bin immer, immer pleite, aber niemals arm. Immer, immer pleite, aber niemals arm. Ich bin immer, immer pleite, aber niemals arm. Du bist immer, immer pleite, aber niemals arm. Wir sind immer, immer pleite, aber niemals arm. Yeah. Yeah. Immer knapp bei Kasse, frag mich, bin ich glücklich? Ich trag ein Lächeln im Gesicht, das für sich spricht. Zahl mich dafür aus, wenn du kannst, aber du könntest nie in meinem Leben einen Preis geben, weil das nicht funktioniert. Immer an der Grenze, Miete gerade noch so rausgegangen. Nehme den Rest mit meiner Liebe wieder mal rauszufahren. Und am Ende des Tages ist die Kohle dann draufgegangen. Ich hab dieses Leben aufgefressen, wollte niemals warten. Und manchmal tut es weh, weil die Sicherheit fehlt. Fehlt wie die Kraft in der Hut, wenn alles weg ist, wirklich gar nichts mehr geht. Dann halt ich mich an Liebe fest, die mich stets begleitet. Macht mich reich in der Pleite, bleibt bei mir. More money, more problems, ich versteh schon. Wenig Geld, auch nicht gut, aber geht schon. Es heißt, more money, more problems, ich versteh schon. Ich weiß, wenig Geld ist auch nicht gut, aber es geht schon. Ich bin immer, immer pleite, aber niemals arm. 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 Immer pleite, aber niemals arm. Ich bin immer, immer pleite, aber niemals arm. Du bist immer, immer pleite, aber niemals arm. Wir sind immer, immer pleite, aber niemals arm. Yeah. Immer, immer.
Kubito, niemals arm. Wahrscheinlich stimmt das sogar, denn der gute Kubito hat mittlerweile einen Plattenvertrag. Und das hat ein bisschen gedauert. Der war nämlich schon vor 6 Jahren das allererste Mal zu Gast bei Unsigned, der Show für Bands ohne Plattenvertrag. Und zwar mit seiner Crew Schlagzeilen damals noch. Dann hatte er so einen kleineren Hit gehabt unter dem Projektnamen Deine Elstern. Und jetzt also hat er es endlich geschafft, nach 6 Jahren sein Soloalbum rauszubringen bei einem richtigen Label, beim Hamburger Label Audio Lit. Und dementsprechend kommt er aber nochmal ein letztes Mal zu Unsigned zurück und wird quasi feierlich rausgeschmissen von Christoph Schrag. Morgen ab 18 Uhr bei Fritz. Und Trackback ist damit auch schon wieder am Ende angekommen. Ich verabschiede euch mit einer allerletzten Netzmusik. Und zwar von Olka Ubralgie. Schwieriger Name, macht aber nichts. Könnt ihr nämlich einfach im Blog zur Sendung nachlesen. Trackback.fritz.de ist die Adresse. Da gibt's alle Links zu dieser Sendung und auch zu allen Songs, die ihr hier gehört habt. Wir hören uns also in der nächsten Woche wieder. Also, wir sehen uns im Netz und hören uns im Radio. Macht's gut. We'll be right back.
Und das hört man.